1. Samuel 2, 1 bis 10. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungerten nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und der Herr macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denen viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du die Freude wieder neu in unserem Herzen entfachen möchtest und dass du uns aufforderst, ja, gebietest, freut euch. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst euren Sanftmut kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Und wir wollen unsere Häupter erheben, es geht dir entgegen. Wir wollen bereit sein, dir zu begegnen. Wir wollen unser Leben, das du uns hier noch gibst, im Aufblick auf dich, den wiederkommenden Leben, im Licht der Ewigkeit, geprägt, gelenkt von dir. Wir wollen die Zeit nicht vertrödeln, sondern dir dienen. Wir wollen die Tage auskaufen, denn sie sind böse. Und jetzt danken wir dir, dass du diese Freude wieder in unser Herz neu bringen willst, uns neu groß machen willst. Du bist wunderbar, du bist herrlich. Und wie Hannah dir gesungen hat, so wollen wir dir singen. In dir ist das Heil, in dir ist Rettung, in dir ist Hoffnung, in dir ist Zukunft. Wir dürfen Erwartung haben, weit über dieses Leben hinaus. Und wir danken dir für unseren Bruder. Lass ihn deinen Mund sein. Beweg du ihn und beweg du dann uns und unsere Herzen. Und nun sind wir versammelt vor dir, hier im Raum und dann auch zu Hause an den Geräten. Danke, dass du für jeden etwas vorbereitet hast, dass du ein Stück Lebensbrot, Manna vom Himmel brechen willst, dass wir essen und aufnehmen dürfen zur Stärkung, zur Kraft für das nächste Wegstück. So seist du geehrt und dein Name gerühmt. Gepriesen seist du, du herrlicher, du wunderbarer Gott. Auf dich ist Verlass. Amen.
Ich habe nie geahnt, dass wir solche Tage einmal erleben. Wissen Sie, wie verzweifelt unzählige Menschen sind in diesen Tagen, die alle nicht mehr von der Freude singen können. Alles krampft sich zusammen unter der riesenhaften Angst, die seit Wochen eingeschlossen sind. Aber liebe Freunde, die 8 Monate im Altenheim ihr Zimmer nicht verlassen durften. Eine liebe Freundin, eine tolle Cembalo-Spielerin im Radio, in einem Altenheim, am Telefon weint sie, Ich muss laufen, ich will ein paar Schritte im Park gehen, aber man lässt mich nicht aus der Türe raus. Mein Freund Dr. Fritz Laubach mit 95 Jahren sagt, warum sperrt man uns denn ein? Wir sind doch bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Wir fürchten doch den Tod nicht. Eine Fürsorge, die ganz viele Menschen, gut gemeint natürlich, das Beste will man nur, aber es ist furchtbar für Menschen. Sie kennen doch die Geschichten. Der Vater liegt im Sterben, die Familie will zum Vater. Er sagt, wo sind meine Kinder, wo ist meine Frau? Und dann sagt man in der Klinik hier in Süddeutschland, Sie dürfen nicht hin und Sie sitzen auf der Treppe. Und dann kommt der Arzt und sagt, so, jetzt ist der Vater gestorben. Das Letzte, ich will doch, dass meine Frau einmal bei mir sitzt, wenn der Herr mich heimruft. Und dann wird das Bild gezeigt, wo ein Arzt einen alten Mann in den Arm nimmt. Ich will doch zu meiner Frau. Was sagt der Arzt eigentlich? Du darfst das nicht. Warum darf er das eigentlich nicht? Weil die Krankheit wütet, wie so schlimm ist. Es ist finster. Die Bibel ist ein tolles Buch. Da steht das drin schon bei den Propheten. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel. Es ist wahnsinnig finster. Die Leute können all die Lieder nicht mehr mitsingen, weil sie sagen, wo ist denn das, diese große Freude, von der ihr singt? Und woher das kommt, sind wir eigentlich verrückt geworden, wenn sie den Fernseher anschalten. Das geht ja 10 Minuten lang. Jedes Mal dringen sie ein. Vorgestern war es noch lustig, da stand noch dran. Zutritt strengstens wohnt, aber die Kamera kommt. 6 Leute drehen einen mit Patienten im Koma, man sieht, dass er fast nichts mehr anhat, das Gesicht ist abgeblendet. Sogar geschichtete Särge werden uns gezeigt. Dramatisch. Wo hat es denn sowas gegeben, dass man da hinrückt? Natürlich. Mit Schockwirkung, das haut den härtesten Mann um. Wo können Sie denn das anschauen? Das ist unser Leben. Man sieht sogar nackte Patienten, die sind dann auch wieder so zugedeckt, dass es nicht unanständig wird. Aber sterbende Menschen, sogar einen Toten, den man plötzlich entdeckt in einer Klinik, was ist denn los mit uns? Wir sind konfrontiert mit einer ungeheuren Härte, was alles mit uns geht. Und doch möchte ich fragen, selbst in England, sterben nicht mehr Leute als in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt. Wir haben in Deutschland noch eine Untersterblichkeit, gar keine große Todesgefahr. Ja, sicher, weil man vorgesorgt hat, aber immerhin. Was ist denn los? Ich bin so erschüttert, weil das alles da ist und weil das Menschen nicht mehr verarbeiten können. Und dann denke ich an die Geschäftsleute, die vor der Insolvenz stehen. Ich las eine Statistik, auch wieder aus England, dass von 4 jungen Leuten zwischen 18 und 24 Jahren jeder 4. sich überlegt, ob er sich das Leben nehmen soll, weil seine Zukunft nicht mehr möglich ist. Spinnen die oder ist das realistisch? Was ist denn los? Woran kann ich mich da noch halten in der Finsternis dieser Welt? Und das ist furchtbar. Die Insolvenz für einen Geschäftsmann, der sein Leben lang gearbeitet hat und jetzt darf er gar nicht mehr arbeiten. Ein Freund von mir in der Unterhaltungsindustrie in Berlin, 130 Mitarbeiter, sagt, seit 8 Monaten keinen Pfennig mehr verdient. Und dann heißt Logoflogik, die kriegen alle eine Entschädigung, und sagt, wir konnten noch nicht mal die Anträge einreichen. Und jetzt heißt das ein Softwarefehler, das kommt dann im neuen Jahr. Und dann steht in der Zeitung schon, die haben viel mehr erhalten, die haben überhaupt nichts erhalten, die stehen vor dem Nichts, vor dem Ruin. Und wer zahlt das alles? Mir hat geholfen eine Missionarin aus Afrika, die gesagt hat, in Tansania beten die Christen für euch in Deutschland, dass ihr euren Glauben wiederfindet. Ihr war doch einmal eine Nation, die das Evangelium verkündigt haben. Und die sagen, bei uns stirbt gar niemand. Bei uns heißt jemand Afrika sterben, soll, bei uns stirbt niemand. Und der Präsident in Tansania ruft auf zum Beten. Haben wir etwas vergessen oder etwas verloren in diesen Zeiten, was so wichtig ist? Wissen Sie, dass jeden Tag 2500 Menschen in unserem Land sterben und die wenigsten an dieser Seuche? Vielmehr sterben an Krankenhauskeimen, an Krebs, am Herzinfarkt, an AIDS. Es gibt ganz viele Nöte, was es gibt in der Welt. Aber die wenigsten sind, warum werden uns die Zahlen nicht gleichzeitig genannt? Jede Woche in Deutschland 20.000 bis 25.000 Menschen sterben. Dann werden die Zahlen in Relation gesetzt. Aber ich will das gar nicht ausreden. Es ist finster in den Herzen. Und es ist eine Not, die niemand wegdrücken kann. Und das Schlimmste ist, ich habe das nie gedacht, dass ich nie diese bedrängten lieben Freunde besuchen darf. Mit der nötigen Schutzkleidung, mit allem, was ich brauche, Maske, was man will. Aber ich darf nicht hin. Ich wollte Ihnen das Evangelium zurufen, das so aktuell ist wie noch gar nie. Paul Gerhardt. Das sind ja die schönen Lieder, die wir an Weihnachten singen. Als er in Mittenwalde war, waren von den 252 Haushalten nur noch 42 Häuser bewohnt. Alle anderen waren geflohen oder gestorben an der Pest. So schlimm war das. Und dann hat er die herrlichsten Lieder gedichtet. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du wurdest meines Neues. Du, Jesus, hast mein Leben hell gemacht. Ohne Jesus muss man verzweifeln, geht man zugrunde. Da kann man es in dieser Welt nicht aushalten, in der Finsternis der Welt. Da hilft alle Rettungsprogramme helfen nicht weiter. Alle Betreuung, auch wenn dich einer in den Arm nimmt, das ist zu wenig. Du wurdest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht. Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht. Wie schön sind deine Strahlen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nichts erzählen. Also wunderbar, dass das die Botschaft ist in diesen Tagen. Und dann merken Sie, in der Nacht bloß noch das Wort Gottes lesen. Wenn die Nacht kommt, jetzt muss das Wort Gottes ran. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Land scheint es helle. Ja, helle. Und wir dürfen das feiern und das bricht an, wo Jesus zu uns kommt in unser Leben. Es ist gut, dass Jesus es vorausgesagt hat, dass wir uns keine Illusionen machen. Diese Welt ist ja wunderschön. Was man alles in dieser Welt erleben kann, wie genießen wir das? Was war das alles? Das darf doch ein alter Mann auch mal sagen, was wir hatten in der Freude unseres Lebens. Aber dann hat Jesus gesagt, die Menschen werden verschmachten in Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Und deshalb ist so wichtig, dass man sich fest in Jesus gründet. Dass er die Mitte deines Lebens ist, dass er dein Denken bestimmt, dass er dein Herz beherrscht, deine Gedanken. Wir alten Leute liegen ja nachts oft wach, das ist so herrlich, die Gespräche mit Jesus. Und dann die herrlichen Lieder, die man hat, die Verse, die Bibelworte, die man hat. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, mitten in der Finsternis der Welt. Und jetzt darf ich es nochmal sagen, es gibt gar nichts in der Welt, was irgendwie den Namen beanspruchen kann, heil zu sein, für uns etwas zu bringen, zu geben, zu trösten, als das herrliche Evangelium, dass Jesus vom Himmel kommt und bei dir einkehren will und dir eine Hoffnung gibt, der des Todes Macht zerbricht. Was ist das? Der des Todes Macht zerbricht. Mir ist die Stille in Hebräer 2 ganz groß geworden. In Hebräer 2, da steht drin, dass Jesus die erlöst, die aus Furcht vor dem Tod geknechtet werden. Wissen Sie, wie das ist? Wir werden alle geknechtet, in die vergänglichen Dinge hineingetrieben, laufen den vergänglichen Dingen nach Geld und Gut, Spaß und Freude. Und dann hängen wir an diesem vergehenden Leben. Und das Größte ist doch, dass wir zur neuen Welt berufen sind, unser Erbteil im Himmel haben. Und das muss uns doch bestimmen, schon in jungen Jahren. Was haben wir Menschen begleitet, die oft mit 23 Jahren gesagt haben, es geht zur Herrlichkeit, so war es ein junger Physikstudent bei uns im Chor. Und da sind die meisten jungen Leute unseres Chores zum Glauben gekommen. wie der das hat fassen können und von Jesus gesehen hat durch die Not hindurch. In der Finsternis deines Lebens leuchtet das helle Licht. Und das helle Licht ist Jesus. Das Licht, das leuchtet, das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und es ist des Lichtes Kinder macht. In der Finsternis deines Lebens, wie viele Ehen sind am Zerbrechen? Wie viele böse Worte werden auch in christlichen Familien gesprochen? Welche Ängste werden gelebt? Was haben Menschen Angst? Wie viele Enttäuschungen gibt es, wenn der Teufel mit der Sünde uns im Glauben zerbricht, wo man nicht mehr weiter weiß, warum hat der Teufel noch so Macht in meinem Leben? Und dann kommt Jesus, das Licht. In der Finsternis deines Lebens will er erscheinen. In der dunkelsten Nacht leuchtet er ganz hell. Und das erlebt eine Frau, soll doch einer sagen, die Frauen seien in der Bibel nicht gewürdigt. Doch, ganz groß, die Deborah, die diesen Herrn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und das ist die Hannah. Sie war eine ganz schlichte Frau und hat die Hölle erlebt in der Ehe. Soll kein Single denken, die Ehe wäre immer toll. Der Elkanah, ihr Mann, war so, wie alle Männer sind. Wissen Sie, wie alle Männer sind? Der hat seine Frau gar nicht verstanden. Die Frau hatte einen großen Schmerz. Sie hätte so gern ihrem Mann, das ist ja oft ein verrückter Gedanke, den Stammhalter geschenkt. Und sie war unfruchtbar. Und das wird in der Stille getragen. Und dann schwätzt auch der Elkanah noch so blöd heraus. Das machen Männer gerne. Ich bin doch mehr als 10 Söhne. Typisch Männer. Und das bricht ihr Herz und sie geht ins Heiligtum und weint. Es ist so herrlich, dass diese Dunkelheiten auch deines Lebens Tränen hervor, du darfst weinen. Und viele werden erst in der Ewigkeit abgewischt. Das hat sich Gott vorgenommen. Er wird abwischen alle Tränen, wenn wir einmal in der Herrlichkeit ankommen. Das wird das Erste sein. Kein Engel macht das, der Herr macht's. Selber der lebendige Gott wischt dir die Tränen aus den Augen. Und das Heiligtum dort in der Stiftshütte war wirklich verlottert. Seine Not, auch in unseren Tagen in der Christenheit, dass viele Stätten der Anbetung Gottes, ja, abscheulich sind. Dass man nicht mehr das Wort Gottes hört. Der alte Priester Eli war verdattert, schon in der Demenz. Hat immer gesagt zu seinen beiden Söhnen, tu das nicht. Aber hat nie durchgegriffen. Gott hat ihm das übel genommen, dass er seinen Söhnen das durchgehen ließ, dass sie mit den Dienerinnen Gottes geschlafen haben, Ehebruch getrieben haben. Und sie waren Gourmets und haben aus den Opferbecken immer die besten Fleischstücke rausgesteckt, gestochen. Der Hannah war alles egal, wie verlottert das Heiligtum ist. Sie hat noch an der Spur festgehalten, am Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann ist sie hingelaufen. Und der alte Eli hat trotz aller Schwachheit, die er hatte in seinem Geist, das noch sagen können, Gott hört dein Gebet. Weißt du das mit deinen Tränen? Wissen das die, die wir nicht mehr besuchen dürfen im Altersheim, die seit Wochen und Monaten isoliert sind, die das gar nicht mehr verstehen? Doch, im Fernsehen, da hat man es uns gezeigt, SWR3, da hat man einen Clown geschickt mit der roten Nase, der macht Faxen vor dem Fenster, so will man die Alten oben. Die brauchen doch das Wort Gottes, den Trost Gottes. Und den darf man Menschen nicht vorenthalten, das ist das Allerwichtigste, das Lebensnotwendige, weil der Mensch vom Brot des Lebens abhängt, vom Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat Kraft in der Finsternis, weil das leuchtet hell und macht meine Finsternis Licht. Und das hat die Hannah gehört und es war so. Und sie hat plötzlich begriffen, ja, Gott kommt zu mir. Hast du das begriffen? Das ist Weihnachtsfreude. Gott kommt zu mir. Er will bei mir wohnen, er will bei mir einkehren. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er will mein Herr sein. Und dann leuchtet auf einmal etwas ganz anderes auf. Da geht es nicht mehr um den Ehemann, der das alles nicht versteht und nicht um das verlotterte Heiligtum, sondern Wie singt die Hanna? Gott ist mein Heil. Das ist das große Freude. Ich darf mich freuen, auftrumpfen, weil mein Gott, mein Herr ist meines Lebens. Ich darf ihm vertrauen, ganz blind. Dass sie schwanger wurde, ist nicht das Entscheidende. Es war damals eine große Not, dass man das so immer so festnahm. Wir haben ja manche fixe Bilder, was aus unserem Leben werden muss. Das Interessante, sie hing ja gar nicht an ihrem Kindlein. Sie hat es ja ganz früh, noch im kindersten Alter, hergegeben und sogar in diesen verlotterten Tempelbetrieb. Das kann man ja gar nicht. Aber sie war eine Frau des Glaubens. Sie hat es in die Hand des Herrn gegeben, hat gesagt, dieser Samuel, Gott hört Gebet, dieser Samuel, der muss einmal ein Gotteskind sein. Und das ist das Allergrößte. Und das darfst du wissen, wenn du ein Kind Gottes bist, da kann dir nichts geschehen, was dich aus dieser Nähe Gottes trifft. Was er für Jesus versprochen hat, niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Ja, Christen gehen durch viele Nöte hindurch. Wenn man hier auf die Langensteinbacher Höhe kommt, ist es ja immer so toll, dass man diese Riesenklinik da vor Augen hat und am Abend, dann sieht man all die beleuchteten Zimmer und was da drin liegt an Elend. Und was ist das alles? Haben wir das vergessen? Was heute Menschen leiden an unvorstellbaren Krankheiten. Wie das ist, die Geisteskrankheiten und die Nervenkrankheiten und die Schmerzen, die gelitten werden. Wir sind in einer kranken Welt. Wenn unsere Politiker sagen, was ja seit 5 Jahren unser Bundespräsident immer sagt, Die Welt ist rausgefallen, die Welt ist aus den Fugen. Ja, aus den Fugen. Ja, das wissen wir seit dem Sündenfall. Seit Adam und Eva ist sie aus den Fugen. Aber der Retter ist geboren in einer verlorenen Welt, das müssen wir den Menschen zurufen. Und benutzt doch die Gelegenheit in diesen Tagen, macht den Fernseher mal aus, das habt ihr 50.000 Mal gesehen, die hopfende Kugel da mit den Tropfen dran, den Ticker da, was da alles soll und die neuen Zahlen, sondern sagt das den Menschen, aber der Heiland ist da, der tröstet dich, der richtet dich auf in deiner Not. Und da sagt die Hanna, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Das kommt beim Paulus immer wieder vor. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der Paulus hat ja so viel erlebt. Wie oft war der unschuldig eingesperrt? Wie hat er an seinen Krankheiten gelitten? Er hat gebetet, Herr, nimm mir doch die Krankheiten weg. Das musst du doch haben auf seinen Reisen. Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Die Gnade Gottes ist so wunderbar. Da kannst du dich bergen. Und wie habe ich das erlebt? Früher. Ach, wie oft war ich auf den Intensivstationen, wenn der Chefarzt gesagt hat, jetzt sind Sie dran. Ich habe nur aufgemacht und wieder zugemacht. Und dann ist man in die Intensivstation gegangen und hat gesagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Wissen Sie, wie viel Freude sie auslösen. Ich habe jedes Mal gesagt, es kann doch nicht sein, dass die Leute das fassen. Jedes Mal. Danke. Das ist das Größte, sagt Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens. Und was heißt das, wenn wir das an den Gräbern sagen dürfen? Nein, wir lassen uns nicht mehr knechten von den Todesmächten. Ich weiß nicht, warum man das im Fernsehen so dramatisch zeigt. Es gibt doch sonst noch viele Ereignisse in der Welt, die auch gräulich sind. Bei den großen Unfällen auf der Autobahn, da hängen die Feuerwehrleute wenigstens noch Teppich davor, dass man die Toten nicht sieht. Diese Scham gibt's heute gar nicht mehr. Aber wir wollen einfach das wissen, dass wir vom Leben reden und dass Menschen der kurzen Zeit ihres Lebens das Leben mit Jesus ergreifen müssen. Das ist so groß. Der Herr ist mein Heil. Und die Hanna sagt, er ist ein Fels. Das hat schon der Mose festgestellt. Der einzige Fels, du musst dein Haus auf den Felsengrund bauen, nicht auf Sand. Das Einzige, was besteht, ist dieser Fels, auf dem du stehst. Philipp Spitta hat das so schön gesagt. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt. Und darauf wagt mein Herz, es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Ja, wir sind fröhliche Leute, weil wir einen Herrn haben, einen Heiland. Da wissen wir ganz viel, wenn wir in der Bibel hineinschauen, wie die Welt elend ist und was die Macht Satans ist, der auch den Tod benutzt, so heißt es dort in Hebräer 2. Die Macht hat der Satan über den Tod, darum will er uns immer wieder jagen. Wenn der Herr mich heute Abend heinruft, ich bin doch auch bei dem, was durchschnittlich die Corona-Toten sind. 83. Gibt's etwas Größeres? Ach, wie hat das unser Bruder Meier Gerber immer wieder gesagt? Die Krönung deines Lebens, wenn der Herr dich heimholt. Und da freue ich mich, ich bin noch gern da, wenn der Herr mich gebraucht. Ich freue mich auf morgen Abend, aber ich bin bereit. Und das ist so wichtig, dass wir uns nicht erschrecken lassen. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr sollt Leute sein, Zeugen der Freude des Herrn. Wir gehen durch eine krankmachende Welt. Die WHO hat ja eine Präambel. Und da heißt es, dass jeder Mensch das Recht hat auf psychische, physische und körperliche Unversehrtheit. Das ist Unsinn. Ich kenne viele Schwerkranke im Rollstuhl, Behinderte, wie Nick Vujicic, denen alle Gliedmaßen fehlen, die aber die Freude im Herrn haben. Und wir sollten uns schämen, so einen frechen Satz nicht nachzusprechen. Gesundheit ist Wichtigste. Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass Jesus dein Herr ist, dein Leben trägt, dass er dich erlöst hat, dass du ihm gehörst im Leben und im Sterben. Das müssen wir allen Menschen sagen. Dieser Paul Gerhardt hat es dann in seinen Worten weiter gesagt: Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und singt, sieht lauter Sonnenschein. 30-jährigen Krieg, in der größten Katastrophe Deutschlands in 2000 Jahren. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christus. Das, was mich singend machen, ist, was im Himmel ist. Und so wollen wir unser Leben leben, bis in die letzten Minuten unseres Lebens hinein. Und dem Herrn danken und loben, dass er uns erlöst aus einer vergehenden Welt, einer krankmachenden Welt der Angst. Und dann sagt die Hanna, das ist der zweite Punkt, das erste war, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Ja, die Herrlichkeit Gottes erfahren, mitten in der Traurigkeit ihres Lebens. Jeder kann das so erleben. Das hat der Herr gesagt, dass er zu denen kommt, die zerbrochenen Herzen sind und wohnt bei denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Da dürfen wir das Evangelium sagen und da kommt Jesus und tut das. Aber das andere, lasst euer freches Trotzen und Rühmen. Was ist das denn? Wen meint sie denn da? Ja, die später, die Kultur aufgebaut haben, dass eine Frau ein Baby braucht, um Wert zu haben. Was gibt es alles, wie man Wert hat und wertvoll wird? Trotzen und rühmen. Wissen Sie, dass das zu aller Zeit das so war, dass Menschen gegen Gott sich aufgelehnt haben? In unserer letzten Zeit, in dem letzten Abschnitt ist das ganz besonders, der Mensch ohne Gott lehnt sich auf. Ich bin ein bisschen traurig, dass selbst Politiker, Ministerpräsidenten aus einer christlichen Partei bloß noch vom Familienfest reden und immer von der Christusgeburt. Sie wollen uns das Familienfest retten. Deshalb müssen wir einen Lockdown machen. Von wegen. Und wenn es ganz dunkel ist, bleibt das wahr, dass Jesus, der Heiland, das helle Licht, den hellen Lichtschein in ein Herz hineingibt. Das ist ganz schlimm, dass auch heute, dass die großen Parolen sind, yes, we can. Das hat nicht nur dieser amerikanische Präsident gesagt, das hat Chavez gesagt, der einst Venezuela, das reiche Ölland in den Abgrund stürzte. Yes, we can. Wir schaffen das. Quatsch. Die Spur von allen Menschen in der Weltgeschichte, gucken Sie die Weltgeschichte an. Sie haben Reiche aufgebaut, die zerfallen sind. Und das Heil, das wir Deutschen noch hatten, ob das Napoleon war, das mittelalterliche Reich, der Kaiser, das ist doch nicht das Reich. Ich höre jetzt so oft den Satz, wir haben das nicht im Griff, die Krankheit, die Seuche haben wir nicht im Griff. Wer hat das denn im Griff? Auch kein Arzt hat im Griff. Keine Erkrankung hat ein Arzt im Griff, das ist das Problem. Der hat auch den Krebs nicht im Griff. Ach, das kriegen wir hin. Vielleicht ist das der Irrtum dieser Tage. Wir haben das Lösungsmittel da. Wo bleibt denn die Demut? Gott muss es im Griff haben. Und in diesen Tagen ist gut, wenn wir umkehren von allem menschlichen Stolz. Seht schon in der Bibel beim Buch Daniel, Jehova, dir spreche ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Und in derselben Nacht wurde er umgebracht von seinen Knechten. Stolze Menschen. Auch die Menschen werden nicht die neue Welt schaffen, von der sie reden. Und das Klima können sie nicht beeinflussen. Und nachdem wir geklagt haben, es gibt keinen Schnee mehr und keinen Winter, jetzt kommt so viel Schnee, wie es noch nie gegeben hat in den letzten Jahren. 80 Zentimeter in Tirol in einem Tag. Der Herr gibt Sommer und Winter, Ernte, Frost und Hitze. Er hat doch alles in der Hand. Und das ist für uns so wichtig, dass wir wieder sagen, hört auf mit eurem lästerlichen Reden ohne Gott. Der Mensch ohne Gott, hat die Hanna schon begriffen. Das war doch damals auch so, wo schon die Könige auch in Israel angefangen haben, ihren Stolz zu haben. Der König Saul, seine große Versuchung, dass wir alles können, wir machen alles. Wie hat mich das erschüttert, als junger Pfarrer, wie ich das gehört habe, im Schwarzer, wenn die Männer vom Kindermachen geredet hat. Das ist doch mir nicht unsere Sache. Gott gibt's doch in unserem Leben. Wir wollen demütig sein. Da sagt die Hanna, lasst euer großes Rühmen und trotzen freches Reden. Gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden Taten gewogen. Das ist so wichtig. Glauben Sie wirklich, dass wir eine virenfreie Welt schaffen, auch wenn wir uns 100.000 Mal impfen lassen? 850.000 Viren gibt es in der Welt. Wer will denn die in den Griff kriegen? Und dann heißt es, es gibt noch 650.000 Viren. Sie haben richtig, gucken Sie, Sie können nachgucken. 650.000 Viren, die kennt man noch nicht mal. Und jedes Jahr springen mindestens 5 ganz neue auf den Menschen über vom Tier. Ja, wie kann man denn leben? Man kann nur mit dem Herrn leben. Mit ihm unter seiner Führung. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Ja, das ist toll, dass das auch in den Psalmen so drin steht. Ich weiß nicht, darf man das heute noch sagen? Das sagen so viele, man darf nicht kritisieren. Da heißt im Psalm 146, verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich. Wir Württemberger haben das immer so gern den Kindern erzählt, dass dort im alten Schloss in Stuttgart die Hofprediger standen in der Erweckung des Pietismus. Und dann waren diese schrecklichen absolutistischen Herzöge, die haben das Volk kaputt gemacht mit hohen Steuerlasten. Und dann haben die singen lassen das Lied von Daniel Hernschmidt. Lobe den Herrn, um meine Seele, wo es heißt, Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder in das Grab, in den Staub. Ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun das Grab nimmt seinen Raub. Weil denn kein Mensch uns helfen kann, rufe man Gott um Hilfe an. Halleluja, das wollen wir sagen. Gott kann auch den Mächten der Krankheit wehren. Was haben wir erfahren? Meine Frau kann nicht dabei sein, weil sie selber sehr schwer krank ist. Aber wir haben die Wunder des Herrn erlebt in den Nächten der letzten Tage. Und wir dürfen das wissen, auch mit ganz anderen Krankheiten. Natürlich ist das eine schlimme Not, ich will doch nichts verleugnen. Auch jede Grippe, all meine Vorfahren sind an der Grippe gestorben. Das ist eine tödliche Krankheit, eine Lungenentzündung. Aber wir wissen, dass der Herr unser Leben in seiner Hand hat und wir sterben keine Minute früher, als es im Plan des Herrn entspricht. Und ich habe gebeten, Herr, ordne auch die Umstände meines Sterbens. Und ich weiß, er macht es richtig, wie es sein soll. Und er plant das. Und das ist toll, dass man das gewusst hat, dass wir nicht von Menschen abhängig sind, sondern von dem Herrn, der uns in dieses Leben gestellt hat und der uns jeden Tag, jede Stunde unseres Lebens neu schenkt. Und deshalb mein letzter Punkt, keine Angst mehr. Angst ist etwas ganz Verrücktes. Immer wenn wir nach Israel gefahren sind und da waren Leute dabei, die hatten Flugangst, da kann man alles sagen, es stürzt doch kein Flugzeug ab. Es hilft ja nichts. Sie können rational gar nichts machen. Sie können nicht die Angst ausnehmen. Ich habe immer gesagt, dann bleib daheim. Wenn man Angst hat, kann man nichts machen. Angst ist etwas überrational, das hängt ja mit unseren Körperfunktionen zusammen. Auch in diesen Tagen, was nur einer lernen kann im Glauben, dass Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, das heißt, habt doch Mut, seid zuversichtlich. Ich habe diese Welt überwunden. Und wenn Jesus da ist, bei dir, und das hat er versprochen, er ist da, weil du ihn brauchst, dann wird das alles gehen, auch in Krankheitszeiten. So toll, dass die Hanna eine ganz tolle Sicht hat, dass alles in deinem Leben von Gott geordnet ist. Er macht arm, er macht reich. Gott lässt auch die Krankheiten zu. Wie der Paulus das erfahren hat, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, aber der Herr hat gesagt, lass dir genug sein an meiner Gnade. Und er führt dich, wie er führt, er macht arm und macht reich, hat uns einen unglaublichen Wohlstand erleben lassen. Und ich möchte den jungen Leuten sagen, wenn das stimmen sollte, wie manche schon prognostizieren, dass um 40% das Volksvermögen, ist doch nicht wichtig. Wir können auch die dunklen Zeiten erleben, die reichsten Zeiten meines Lebens habe ich in meiner Kindheit in Hungerjahren in Stuttgart erlebt, wo der Vater in Gefangenschaft war. Er war im Dritten Reich, hatte kein Beamter werden können, kein Lehrer und wir hatten gar nichts. Und der Herr hat es durchgeführt. Da waren Sparkassenangestellter die Straße gegenüber und er hat unserer Mutter einen Kredit gegeben. 1945 war gar keine Chance, wieder zurückbezahlt werden. Wir sind durchgekommen, weil der Herr übermittelt, er weiß viel, 1000 Weisen zu retten aus der Not. Auch in Krankenzeiten und gerade erleben wir es ganz wunderbar. Jeder Bissen und jeder Trunk, den wir trinken, eine Gnadengabe unseres Herrn ist. Jetzt sagen Sie bitte nicht, ich wollte was verharmlosen. Ich will nur sagen, der Herr macht arm und der Herr macht reich. Und wir wissen, dass das die Wege Gottes sind, die wir geführt werden. Vielleicht kann das sogar bei dem Reichtum unserer Großkirchen ein Segen sein, wenn sie arm wird. Die reichsten Kirchen der Welt haben wir reicher als der Vatikan. Aber es ist das Elend, was alles finanziert wird. Und darum ist so wichtig, dass wir vom Herrn uns führen lassen. Der Herr hebt aus den Dürftigen aus dem Staub. Und was ist? Er gibt dem die größte Ehre. Die Hanna ist eine ganz große Reichsgottesgestalt. Sie ist die Mutter dieses Samuel, der in der ganzen Geschichte Israels die Weichen gestellt hat. Der dem Volk Israel gesagt hat, Gehorsam ist besser als Opfer. Geh den Weg mit dem Herrn, so wie Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, bau dein Haus nicht auf den Sand, sondern auf den Felsengrund der Worte Gottes, dann kannst du sicher gehen, dann bricht dein Haus nicht zusammen. Und das sagt sie hier, er hebt aus den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Unser ganzes Leben ist eine unverdiente Gnade Gottes. Wissen Sie das? Dass er uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, dass wir vergängliche Menschen voller Sünde und Schuld und Ungehorsam Gottes Kinder sein dürfen, ihm gehören. Und da können Sie den ganzen Tag nur danken und loben. Mensch, was ist das wunderbar. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unser Auftrag. Wir wollen den Menschen gar keine Angst machen, brauchen wir gar nicht, die haben alle Angst. Es macht die Presse, es macht das Fernsehen, das machen die Wissenschaftler. Wir wissen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoffe auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut. Der Herr hat der Welt Grundfesten in seiner Hand. Ob das Klimaängste sind, ach, da hat mich neulich ein Schriftausleger darauf aufmerksam gemacht, dass in der Offenbarung 16 drin steht, dass die Klimaerwärmung eine Folge ist, dass die Sonne von Gott den Auftrag bekommt, diese Welt zu versengen. Können Sie lang CO2 einsparen, wenn Gott die Sonnenstrahlen angewiesen hat, das Zorngericht, wie die vergifteten Flüsse, alles, was dort steht. Dass uns zur Buße rufen soll, dass der Herr die Grundfesten der Welt in seiner Hand hat, nicht der Mensch und nicht die Greta Thunberg, sondern der Herr. Und er ist Herr in diesem ganz umfassenden Sinn. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, wunderbar. Dass Gott sich um unsere Füße sorgt, dass wir sie nicht an einen Stein stoßen, dass wir nicht stolpern. Im Alter ist es immer so, dass wir nicht mehr so sicher auf den Füßen laufen. Aber der Herr behütet unsere Füße, dass wir nicht stürzen und dass wir nicht in der Feuerglut ausrutschen und dass nichts uns beißen kann von giftigen Schlangen. Das ist herrlich. Aber die Gottlosen sollen zunichte werden. Das sind immer so grausame Worte, aber es ist so. Wer ohne Gott lebt, der ist der ärmste Mensch, der ist verloren. Wer soll ihn denn behüten können, wenn er den Gott verwirft, der ihm allein da zur Seite stehen kann? Sie werden zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern, der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Wer ist denn der Gesalbte? Das ist Jesus, der Messias, der Gesalbte. Dieser Herr, der hat die Macht. Und das ist so wunderbar, auch in der letzten bösen Zeit, wo sich so viel erfüllt von der prophetischen Verheißung. In der Gottlosigkeit unserer Zeit ist der Herr ganz da. Und ich kann nur bitten, dass er seine Gemeinde führt. Und dass seine Gemeinde sich ganz fest anschließt. Mein Vater ist sehr früh gestorben, mit 57 Jahren, am schweren Krebsleiden. Hat uns viel mitgegeben, hat gesagt, meine Lebensentscheidung war groß im politischen Bereich tätig, im Landtag und im Ministerium der Schulverwaltung. Hat uns mitgegeben, nichts ohne Jesus in deinem Leben. Er hat das im Abschiedsbrief uns in der Klinik noch hinterlassen, vor der letzten Operation. Da war es dann auch schon aufgeschnitten und verblutet. Aber er hat es mitgelassen, nichts ohne Jesus. Und das ist das Licht. Wir wollen beten. Wir danken dir für dein Wort. Und dass dein Wort so wahr ist und sich erfüllt, buchstäblich. Auch in der finsteren Zeit. Und wir wollen das so vielen lieben Menschen zurufen. Wenn wir anrufen, weinen sie ins Telefon, weil sie so isoliert sind, weil ihnen die Gemeinschaft fehlt. Sie wollten mal wieder in den Arm genommen werden, die Nähe fühlen, dass wir mit ihnen beten können. Herr, kehre du bei ihnen jetzt ein. Du kennst auch die Verzweiflung so vieler Selbstständiger, der Musiker, die jetzt musizieren wollten, deine herrlichen Oratorien, das Weihnachtsoratorium aufführen, deine Lieder singen. Und sie können nicht, mit ihren Gaben liegen sie still, sie dürfen nicht musizieren, es ist ihnen alles genommen, ohne dass sie irgendetwas verbrochen haben. Herr, erbarm dich dieser großen Not, dass wir wieder zu dir umkehren und unser Leben mit dir gründen. Du hast unser Land so gesegnet, auch in vielen Jahren der Finsternis hast du durch dein Wort gesprochen, du hast Erweckungen geschenkt, Neuaufbruch. Wir bitten dich ganz besonders für die Jugend, dass sie nicht denkt, sie laufe in eine dunkle Zukunft, sondern dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Lass dich nicht von Menschen leiten. Menschen sind wie Laub im Wind. Du führst uns an deiner Hand. Du bist der gute Hirte, auch im finsteren Tal. Und es ist unbeschreiblich herrlich, in deiner Hand und in deiner Führung zu bleiben. Herr, wir bitten dich ganz besonders auch für die Patienten drüben in der Klinik, für die Kranken, auch für die vielen Menschen, die Angst haben und so fort. Wir bitten dich auch für die Regierung, dass sie nicht Pläne macht, die doch nichts bringen, sondern dass sie endlich das findet, was nötig ist, was heilt, was zurechtbringt. Sie brauchen deine Leitung und Führung auch durch deinen Geist, dass sie der Stadt Bestes tun können. Ganz herzlichen Dank, dass wir sie dir anbefehlen dürfen. Bewahre sie vor der Gottlosigkeit, vor dem Trotzen und dem Stolzsein ohne dich. Und so danken wir dir, dass wir auch so in diese Nacht gehen dürfen, in der großen Freude. Wir sind bei dir wohlbehütet, unter deinem Arm. Ganz besonders auch die, die du heute Nacht heimrufst. Dass ihnen das ganz groß wird, das ist das Allergrößte in dieser vergehenden Welt. Dass du dem Tod die Macht genommen hast und das Leben auch im Sterben nicht auslöst. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an dich, der wird nimmer mehr sterben. Danke, Herr. Amen.